Herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilawa.
Heute ist meine Vordenkerin Alina Fuchte. Sie leitet das Projekt NextMuseum.io. Das ist eine Plattform für Schwarmkuration. Da können KuratorInnen ihre Ausstellungen partizipativ konzipieren und diesen ganzen Prozess öffnen. Davon können sich auch Co-Creation-Projekte außerhalb von Museen in anderen Branchen was abgucken. Mich hat bei dem Gespräch vor allen Dingen beeindruckt, wie die verschiedenen Rollen von KuratorInnen, KünstlerInnen und der Community auf dieser Plattform abgebildet sind und wie dann alle auf ihre eigene verschiedene Weise dazu beitragen können. Und ich habe mich gefreut, dass wir wieder ein neues spannendes Beispiel haben dafür, wie offene Community-Prozesse für ganz neue, kreative und überraschende Ergebnisse sorgen. Ich hoffe, euch geht's auch so und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen im Vordenker-Podcast, liebe Alina.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir starten hier immer so ein bisschen themenfremd und zwar mit einer Frage, die der vorherige Gast im letzten Podcast gestellt hat.
Ja,
ich bin gespannt. Und die letzte Aufnahme war mit Thomas Gegenhuber. Der ist Professor an der Uni Linz und Experte für Open Social Innovation. Mhm. Und er hat gesagt, beziehungsweise gefragt,
es gibt extrem viel Tätigkeit in unserer Gesellschaft, die wichtig sind, unsere Gesellschaft zu erhalten, die aber routinemäßig oder langweilig wirken. Wie kann man gesellschaftlichen wichtigen Routinen wieder mehr Anerkennung schenken?
Also ich muss sagen, ich finde Routine ja manchmal super. Also ich arbeite total gerne kreativ und denke mir verschiedenste Sachen aus und arbeite vielseitig. Aber manchmal ist es doch wunderbar, wenn man so eine Routine hat und einfach was tut aktiv, aber den Kopf ausschalten kann. Also ich bin da ganz großer Fan von und man könnte natürlich auch sagen, dass anstatt dass man ständig irgendwie am Smartphone hängt und Multitasking drei, vier Sachen gleichzeitig macht, dass man doch mal die Routine zelebriert und da vielleicht mal seine Gedanken kreisen lassen kann. Also so in die Richtung würde ich es machen.
Mhm, also Routine nicht als Gegensatz zur Kreativität?
Nee, vielleicht genau. Also als Möglichkeit, den Kopf auch mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen zu lassen, ohne da so einen Druck hinter zu haben, ja.
Ja, wie sieht es denn bei dir aus im Arbeitsalltag? Hast du da viele Routinen oder hast du überhaupt einen Alltag? Ist es jeden Tag anders?
Ja, ich muss sagen, es ist schon sehr vielseitig auf jeden Fall. Aber natürlich gibt es so Sachen, die immer wieder auftauchen, ob das jetzt so buchhalterisches ist, wo man immer seine drei, vier Excel-Tabellen ausfüllt, oder aber der wöchentliche Jofix mit meiner Kollegin Marina Bauernfeind aus Ulm. Oder der Quartalsjofix mit dem Vorstand und so weiter. Also da gibt's schon immer auch bestimmte Termine in einem Rhythmus. Und ansonsten kommt es immer ganz drauf an, was gerade so ansteht. Also ob es gerade einen Open Call gibt oder so. Also da gibt's dann schon so bestimmte Muster. Aber irgendwie bin ich doch immer selbst überrascht, wie vielseitig mein Arbeitsfeld ist, ja.
Bevor wir jetzt auf das Thema Open Calls und die Plattform und so weiter kommen, wollte ich einmal noch fragen, du arbeitest ja im NRW-Forum Düsseldorf, das ist auch Teil vom Kunstpalast.
Richtig,
ob du da dieses Konglomerat uns einmal kurz vorstellen kannst. Also wer gehört da dazu und was gibt es dort zu sehen?
Genau, also ich sitze hier in Düsseldorf im NRW-Forum und das NRW-Forum ist ein internationales Ausstellungshaus. Das heißt, wir haben gar keine eigene Sammlung und unsere Schwerpunkte sind Pop, Fotografie und digitale Kultur, wo ich auch so mein Arbeitsfeld sehe. Und nebendran ist die große Schwester, wie wir immer so schön sagen, der Kunstpalast hier direkt am Rhein. Und der Kunstpalast hat eine riesige Sammlung von Glas über Gemälde bis hin zu Grafik. Und seit 2020 gehört das NRW-Forum zur Stiftung Museum Kunstpalast. Also das ist eben Teil davon. Ist aber eben in einem eigenen Gebäude untergebracht und hat auch ein ganz eigenes Profil. Also es gibt da diverse Schnittstellen und die Kolleginnen arbeiten teils an beiden Häusern. Aber wie gesagt, es ist schon so, dass es einen ganz eigenen Charakter doch noch hat. Und bei mir ist es so, dass ich eben 2018 im Kunstpalast gestartet habe mit meinem Volontariat in der kulturellen Bildung. Und dort habe ich unter anderem die Kinderwebsite mit aufgebaut und bin dann nach dem Bolo, das ist ja so ein bisschen vergleichbar mit dem Ref in der Schule oder so, das macht man dann nach dem Studium. Und dann hatte ich das Glück eben übernommen, dass ich übernommen wurde, und zwar eben dann am NRW-Forum und habe diese Stelle bekommen. Deswegen bin ich auch so ein bisschen an beiden Häusern verwandelt.
Und diese Stelle ist jetzt ja, dass du zuständig für das Projekt Next Museum IO bist. Erstmal spreche ich es richtig aus.
Ja, sehr gut.
Okay.
Perfekt.
Super. Also dieser digitale Fokus scheint sich so ein bisschen durchgezogen zu haben, von der Kinderwebsite zur Kollaborationsseite. Ist das so ein bisschen dein Ding persönlich oder wie hat sich das ergeben?
Ja, das hat sich dann so entwickelt, muss man sagen. Also ich habe im Bachelor ganz klassisch Kunstgeschichte studiert und im Master dann Kulturvermittlung mit Schwerpunkt Kunst. Also ich komme auf jeden Fall aus der kulturellen Bildung, habe auch immer viele Führungen gemacht. Und dieser Digitalschwerpunkt kam dann schon vor allem durch die Kinderwebsite, muss ich sagen. Also das war dann eben dieses Projekt, wo Digitales und Vermittlung zusammenkamen. Und da habe ich schon gemerkt, dass das auch total mein Thema ist und natürlich auch am Puls der Zeit, muss man sagen. Und ja, das war so der Beginn. Und die Anschlussstelle war dann natürlich ein starker Fokus auch auf digitale Partizipation. Und das kam dann schon aus meiner Erfahrung mit der Kinderwebsite heraus, das kann man schon sagen, ja.
Das ist jetzt ein Projekt vom Museum Ulm, hast du eben auch schon angesprochen, und dem NRW-Forum Düsseldorf gemeinsam und ein Förderprojekt der Kulturstiftung des Bundes. Und es geht um eine Plattform, auf der Schwarmkuration und Kurkreation ermöglicht werden sollen. Was genau soll diese Plattform verändern? Was ist das Ziel?
Genau, also das ist richtig gesagt. Das ist von der Kulturstiftung des Bundes gefördert im sogenannten Fonds Digital. Das sind bundesweit insgesamt, ich meine, 16 Projekte und immer in diesem speziellen Verbund aus mindestens zwei Institutionen und bei uns eben das Museum in Ulm und das NRW-Forum, also ganz unterschiedliche Häuser, die hier zusammenkommen. Und die Aufgabe im Fonds Digital und bei uns speziell ist auch mit digitalen Mitteln eben oder den digitalen Wandel an den Häusern voranzutreiben und bei uns eben auch durch die Technik, durch die digitalen Mittel eben das Haus zu öffnen, demokratischer zu machen und genau, also mehr Partizipation zu ermöglichen auch.
Das mit den unterschiedlichen Partnern fand ich auch ganz interessant. Wie kam es denn dazu? Also kanntet ihr euch vorher schon oder wurdet ihr sozusagen gematcht?
Ja, ganz witzig. Also das kam durch die Bekanntschaft von Alain Bieber, das ist der Leiter hier vom NRW-Forum Düsseldorf, und der Stefanie Date, Direktorin vom Museum Ulm. Und vorher war diese an der Villa Roth und dort hatten die eine Ausstellung vom NRW-Forum übernommen und haben sich dann eben persönlich kennengelernt und gemerkt, dass sie trotz der unterschiedlichen Häuser doch sehr ähnliche Motivationen haben. Also eben zum einen auch wirklich Teilhabe am Museum, ein Museum für alle als Ort der Gesellschaft und zum anderen natürlich das Digitale, dass das ein fester Bestandteil auch am Haus sein muss, digitale Kultur gelebt werden sollte und man da eben auch eine wichtige Rolle hat als Institution.
Würdest du sagen, dass ihr da so Pioniere oder Vorreiter seid oder ist das ein allgemeiner Trend, Digitalisierung in Museen und auch so die Öffnung?
Ja, also es ist schon so, dass das NRW-Forum auch lange bevor ich hier war, eben wie gesagt diesen Schwerpunkt, dieses Profil hat und mit Alain Bieber auch jemanden hat, der da sehr visionär ist und schon seit x Jahren Ausstellungen zu digitalen Themen macht. Zum anderen, wenn wir jetzt eben vielleicht so zwei Jahre zurückschauen, zweieinhalb, wann das Projekt begonnen hat auch, also mitten in Corona-Zeiten, da gab es ja schon einen ziemlichen Schub, muss man sagen. Also gerade in Deutschland waren die Museen da ja doch noch ein bisschen langsamer vielleicht im Bereich Digitalisierung oder haben sich etwas schwer getan. Und ich fand das Tolle, was man in der Zeit beobachten konnte, dass es wirklich Mut zum Experimentieren gab. Also da hat auch mal ein Direktor irgendwie eine wackelige Insta-Story im Museum gemacht und es war aber in Ordnung, also dass man sich halt wirklich mal was getraut hat, ausprobiert hat und wir alle natürlich auch in der gleichen Situation waren und die gleichen Fragen gestellt haben Und was natürlich jetzt auch spannend ist, zu sehen, was wirklich bleibt. Also ich denke, nicht jedes Format wird sich durchsetzen und wir sind alle froh, dass wir auch wieder in der Ausstellung vor Ort sein können und nicht im x-ten Zoom-Meeting sein müssen. Aber ich denke, es gibt durchaus gute Formate, die sich durchsetzen werden und parallel zum analogen Besuch bestehen können.
Mhm. Und dann vielleicht mal so ganz platt gefragt, warum findest du das wichtig? Warum müssen Museen demokratischer werden?
Naja, also Museen sind Orte der Gesellschaft, dritte Orte, könnte man sagen. Und ja, auch für BürgerInnen eben. Also der Kunstpalast nennt sich zum Beispiel auch BürgerInnen-Museum. Und somit sollten die BürgerInnen natürlich auch im Zentrum stehen. Und Fakt ist ja, dass Museen, wenn man es jetzt überspitzt sagt, zunehmend elitär und entrückt wirken und gar nicht mehr diese junge Zielgruppe erreichen können, wenn sie den klassischen Weg fahren, sage ich mal, und da einfach neue Wege finden müssen für und vor allem auch mit der Zielgruppe. Und das sind eben beispielsweise jetzt die Digital Natives, die wir uns in unserem Projekt natürlich auch besonders angeschaut haben, nochmal, die es gewohnt sind, zu kommentieren, zu liken und auch selber eben was zu kreieren, Beispiel Instagram oder TikTok, wo man sich ja auch mitteilt und seine Meinung äußert und da das ganz normal ist. Und dann kommt man ins Museum und steht in einem weißen Raum mit kompliziert formulierten Texten und da ist dann alles analog und man hat gar nicht die Möglichkeit, sich auszutauschen vielleicht. Und das wollten wir eben ändern. Also wir wollten, dass die Leute, die vielleicht auch gar nicht sonst so die typischen Museumsgänger sind, aktiv mitgestalten können und die Möglichkeit haben, ja, auch ihre Themen zu platzieren im Haus. Also nicht nur zu partizipieren, sondern diese auch wirklich zu empowern, dass sie ihre eigenen Räume mitgestalten können.
Es ist ja auch ein Trend, den es auch in anderen Bereichen gibt. Es gibt ja einen Haufen Schlagworte, Crowdsourcing, Partizipation, Teilhabe, Engagement, Community und so weiter. Und ihr sprecht von Schwarmkuration. Also sprecht auch dieser Begriff des Kuratierens drin, der ja dann doch sehr spezifisch vielleicht aus der Museums- oder Kunstszene eher bekannt ist. Was genau meint ihr mit diesem Begriff? Wer ist der Schwarm und was heißt kuratieren?
Ja, sehr gute Frage. Also wir haben angefangen mit dem Subtitle, sage ich mal, Plattform für Co-Kuration und Co-Kreation und sind dann eben auf den Schwarm gekommen und vielleicht aber erstmal zum Begriff des Kuratierens. Wie du sagst, das ist ja schon etwas, was aus dem kulturellen Bereich, also oder ja Kultur- und Kunstbereich kommt und ja, eine bestimmte Besetzung hat. Zum einen ist es irgendwie diese Vorstellung, also etwas der Kurator, der eben diese Ausstellung macht und da eben dieses immense Wissen hat und in seinem Elfenbeinturm sitzt so ungefähr. Und zum anderen wird das Wort ja mittlerweile auch ziemlich inflationär gebraucht. Also man kuratiert irgendwie seine Playlist oder Rezepte und ähnliches. Also ist dann doch auch so ein Begriff, der irgendwie genutzt wird. Und der Schwarm, das kam so, dass wir eben zuerst, wie gesagt, von Co-Kuration gesprochen haben, was aber auch ein Begriff ist, der in der Branche schon besetzt ist. Und beispielsweise, wenn wir jetzt eine Ausstellung haben und jemand Externes, eine externe Kuratorin ist dabei oder vielleicht die wissenschaftliche Mitarbeiterin, die co-kuratiert. Also das ist eigentlich ein Begriff, der schon professionell besetzt ist. Und wo es dann eben auch zu Befindlichkeiten kam und kommt, sag ich mal. Also weil das dann eben für manche offensichtlich nicht das Gleiche ist, wie wenn jetzt eine Community kuratiert. Also das ist ja schon einfach etwas ganz anderes. Und da hatten wir anfangs auch so ein bisschen dran zu knapsen, dass Leute dachten, dass wir die Kuratorinnen abschaffen wollen oder denen die Expertise absprechen wollen. Und das ist natürlich überhaupt nicht unser Ziel, sondern wir möchten die Rolle zum einen neu denken. Also es ist schon unsere Idee, dass oder nicht nur unsere Idee, ne, dass sich die Rolle des Kurators, der Kuratorin wandelt und öffnet und andere Aufgabenfelder hinzukommen. Und die Expertise bleibt aber natürlich ganz klar und gleichzeitig möchten wir es aber eben stärker öffnen und der Community die Möglichkeit geben, eben auch ganz unterschiedliche Expertisen mit einzubringen. Also es kann ja auch mal ein Gärtner sein, der dir irgendwie sagt, was das für eine Pflanze auf dem Renaissance-Gemälde ist oder was auch immer. Und mit dem Schwarm meinen wir eben auch, oder es kommt auch von der Schwarmintelligenz, ne? Also dass der Schwarm intelligenter ist als das einzelne Wesen und dieses gesamte Wissen, die unterschiedlichen Meinungen, Perspektiven, Expertisen zusammenkommen können und man natürlich daraus total toll schöpfen kann. Und wie gesagt, das ist aber natürlich was anderes, also Schwarmkuratieren, wie wir es hier nennen, als das klassische Co-Kuratieren. Und so kamen wir dann letztendlich zu dem Begriff und haben uns dann nochmal so ein bisschen anders ausgerichtet, könnte man sagen.
Finde ich ja sehr schön gesagt eben, wir sind auf den Schwarm gekommen. Das heißt, so ein bisschen ist eigentlich das Ziel, du hast ja am Anfang gesagt, es gibt den Kurator, das Bild, dass er im Elfenbeinturm sitzt und dann gibt es diesen inflationären Gebrauch des Begriffs, dass eigentlich jeder das macht in seinem Alltag. Mhm. Und ihr wollt dann eigentlich so ein Mittelding erreichen, oder?
Ja, könnte man so sagen, das stimmt. Aber es ist natürlich auch so, dass also Kuratorin, das ist ja auch was man bislang eigentlich nicht studieren konnte in dem Sinne. Also man hat dann irgendwie Kunstgeschichte oder klassische Archäologie, was auch immer, welche Ausrichtung man da eben hatte, oder Museologie studiert. Aber Curatorial Studies ist ja auch eigentlich eher so ein neueres Phänomen. Und auch da die Verschränkung zwischen dem kuratorischen, der Sammlung, dem wissenschaftlichen Bereich und eben der kulturellen Bildung, der Vermittlung, das ist ja auch noch im Wandel, kann man sagen. Also das ist auch eben noch so ein andauernder Prozess. Aber da gibt es eben mittlerweile auch schon Bereiche, wo das wirklich mitgedacht wird. Und wie du sagst, es ist ein gewisser Trend, der aber, denke ich, auch bestehen wird, ja.
Dann machen wir es jetzt vielleicht mal ganz praktisch. Du hast schon angesprochen, dass ihr so offene Calls habt und eben in der Community nach Ideen und Beiträgen sucht. Aber wie genau läuft sowas ab über so eine digitale Plattform?
Genau, also Open Calls ist ja auch was ist, das haben wir jetzt nicht neu erfunden, muss man sagen. Also Open Call for Artists oder so gibt es, ist ja auch schon geläufig, dass man eben eine Ausschreibung macht und nach Künstlerinnen sucht. Und so ist es letztendlich bei uns auch. Also wenn man auf nextmuseum.io geht, das kann man sich einfach merken. Projektname ist auch gleich URL. Und dann findet man verschiedene Projekte. Nehmen wir jetzt mal uns als Beispiel, das NRW-Forum Düsseldorf. Wir haben angefangen mit der Ausstellung 2020 Willkommen im Paradies. Das war eine immersive Medienausstellung und hier haben wir eben ein Konzept, die Idee online gestellt und genau eben vom Kurator Anna Wieber in dem Fall und der Co-Kuratorin Vesela Stanieva haben das Konzept geschildert, grober Rahmen und vor allem auch, was sie suchen, was für Arbeiten sie suchen. Und in dem Open Call hatten dann KünstlerInnen die Möglichkeit, ihre Werke einzureichen. Und das Schöne ist hier eben, das ist jetzt egal, ob das Leute sind, die bereits etabliert sind und x-mal im Museum ausgestellt haben, ob sie gerade eben erst Absolventinnen der Akademie sind oder auch Autodidaktinnen. Also hier kann wirklich jeder seine Arbeiten einreichen. Und die gehen dann erstmal in den Pool rein sozusagen. Also wenn man bei uns auf die Seiten schaut, ist das eben ganz transparent dargestellt in einer Art Kachelansicht. Und das ist dann doch anders als bei den normalen Open Calls, die man so kennt. Es ist sichtbar für alle. Man kann also den Prozess von der Suche der Kunstwerke an, also von Beginn an im Prinzip mitverfolgen. Also wir wollen, dass das Gespräch und der Blick hinter die Kulissen bereits vor der Ausstellung beginnt und eben unter anderem durch diesen Open Call. Und das ist das eine. Also KünstlerInnen, ganz wichtige Zielgruppe von uns natürlich, können die Werke einreichen. Dann gibt es eben noch die andere Zielgruppe, den sogenannten Schwarm, also die interessierte Community. Das heißt, jeder, der irgendwie sich für das Thema interessiert, der mitmachen möchte, das kann irgendwie eine Studentin sein im Bereich Kunstgeschichte, Bolo, aber auch, wie gesagt, einfach Leute, die Lust haben, mitzumachen. Und die können sich dann bei uns einbringen. Und da muss ich sagen, das ist immer ganz unterschiedlich, je nach Kuratorin und Projekt, wie man das gestaltet. Also Das kann sein, dass man zum Beispiel ein Voting macht. Welche Kunstwerke sollen es in die Ausstellung schaffen? Also dass man da wirklich abstimmen kann. Das kann sein, dass man sich trifft, das Thema bespricht, diskutiert, in welche Richtung soll es denn gehen. Ein Beispiel war auch in Ulm. Die hatten eine Ausstellung zum Thema Kunstreichgewächse. Also es ging so um den Paradiesgarten und war eigentlich eher so ziemlich barock angelegt. Und dann hat die Community aber gesagt, wir wollen aber eigentlich viel mehr über die Zerstörung des Paradieses sprechen. Und so hat sich das Thema dann auch gewandelt. Also das kann eben, wie gesagt, sowohl mittelbar sein durch einen Diskurs mit dem Kurator, mit der Kuratorin, mit den Kolleginnen vom Haus oder aber auch direkt durch ein Voting, wo man dann sagt, das hier ist mein Lieblingskunstwerk, das muss unbedingt in die Ausstellung rein.
Also gibt es im Prinzip so drei verschiedene Rollen, KuratorInnen, KünstlerInnen und dann der Schwarm, der sozusagen genau. sich noch einbringen kann.
Genau,
das, und ist das dann auch der, genau. Ja, mhm. der übliche Ablauf, dass sozusagen das Konzept erst entwickelt wird, dann dort eingestellt wird und dann eben in diesen Schritten, die du gerade beschrieben hast, gefeedbackt oder erweitert wird? Oder kommt es auch vor, dass das Konzept an sich kollaborativ geschrieben wird?
Das gibt's auch, auf jeden Fall. Also nochmal das Beispiel von uns, Willkommen im Paradies, war eine Ausstellung, wo das Konzept eigentlich schon recht klar war. Es gab sogar auch schon KünstlerInnen teilweise und da war die Idee, das eben nochmal zu erweitern und neue Möglichkeiten zu finden. Also Anna Bieber sagt auch, der war eben ganz begeistert, weil das auch KünstlerInnen waren, die ihm noch nie begegnet sind und wir hatten über 400 Einreichungen, also das ist dann natürlich toll, einfach um das nochmal ein bisschen zu öffnen, aber das Konzept stand schon, das ist schon der Fall. Im Museum Ulm war es eben anders, also da haben die wirklich eine komplette Next Museum I.O. Ausstellung gemacht und das Thema hat sich auch dann erst in diesem Prozess, in diesem Diskurs ergeben, also das ist durchaus auch möglich. Genau, das liegt dann eben jeweils bei dem Projekt. Und ich meine, erfahrungsgemäß ist es ja schon so, dass gerade die größeren Institutionen einen Planungsvorlauf von ein paar Jahren haben. Da weiß man dann eben schon, was Ende 2024 für eine Ausstellung steht. Und dementsprechend gibt es ja auch ein Gerüst, ne? Und da muss man dann auch gucken, welche Möglichkeiten man noch hat. Aber wie gesagt, also da ist man ganz offen in der Gestaltung.
Okay, ja, spannend. Das war mir gar nicht klar, dass das so weit im Voraus geplant wird. Ich dachte, dass man da irgendwie auch flexibel und spontan auf aktuelle Trends und ja das Zeitgeschehen vielleicht reagieren kann oder möchte.
Genau, das auch. Also ich kann ja auch nicht für alle Institutionen sprechen. Und also da kommt sicherlich dann auch nochmal eine Ausstellung zwischen oder so. Aber es gibt auch Projekte, also auch mit den Leihgaben, wenn es international ist, wenn es eine Übernahme ist oder so. Also da spielen viele Faktoren mit rein, wo man dann doch einen ziemlichen Planungsvorlauf hat. Das würde man gar nicht meinen, ja.
Du hast jetzt eben gesagt, dass manchmal es zumindest so ist, dass dann auch die Community, der Schwarm, voten kann, welche Künstlerinnen es in die Ausstellung schaffen. Ich kann mir vorstellen, dass es für so ein Museum auch ein ganz schön großer Schritt ist, oder? Das zuzulassen, diese Entscheidungsmacht abzugeben.
Auf jeden Fall. Also das ist auch eines unserer Hauptthemen, wenn wir auch Akquise machen. Also im Prinzip kann ja jedes Museum, jede freie Kuratorin bei uns einen Open Call einreichen. Aber wir müssen natürlich schon auch Akquise machen, dass das passiert, weil viele finden das Projekt super und alles, Partizipation toll. Aber wenn es dann wirklich darum geht, ja, so ein Stückchen Entscheidungsmacht auch abzugeben oder das irgendwie stärker zu öffnen. Und ich meine, Community bedeutet auch immer Commitment und Zeit. Also man muss sich die Zeit auch nehmen. Und genau das ist dann immer gar nicht so einfach. Und das stimmt schon. Also dass das fürs Verständnis des Kurators, der Kuratorin ja schon etwas Neues ist, ein Wandel bedeutet. Und das kann man ja auch unterschiedlich lösen, sage ich mal. Also beim Zeppelin-Museum war es so, in Friedrichshafen, war es so, dass die ein Voting gemacht haben. Da hat wirklich die Community abgestimmt und die haben das 1:1 übernommen. Und die hatten aber auch wirklich ein ganz tolles Team aus, ich meine, 3 Leuten, die sich dem Projekt gewidmet haben und mit Begleitprogramm und allem Möglichen. Und die hatten dann in der Ausstellung, also es ging um die persönliche Beziehung von Kunst und Literatur zum Bodensee. Und die hatten wie so eine eigene Ausstellung in der Ausstellung für die Community. Also das war auch so architektonisch so eingegrenzt und eben auch gelabelt, das ist Open Call. Genau, und dann eben mit den Werken. Also das ist natürlich ein Weg auch. Also man gibt eine tolle Bühne für die Community, aber hier wurde auch gleichzeitig gesagt, das ist jetzt nicht die kuratorische Auswahl, ne? Und die wäre vielleicht auch anders ausgefallen.
Wie unterscheiden sich denn dann eigentlich die Ergebnisse? Also werden dann diese Community-Ausstellungen diverser oder vielleicht auch ein bisschen verwässert, weil es nicht mehr die ganz starke individuelle Aussage einer Person ist? Oder lässt sich das überhaupt so pauschal sagen?
Nee, ich glaube nicht. Also pauschal kann man es nicht sagen, weil die Methoden ja auch alle unterschiedlich sind. Also bei manchen KuratorInnen ist es dann ja auch, die machen den Open Call, nehmen den Diskurs auf, aber die entscheiden am Ende immer noch. Also das die dann doch den Hut aufhaben. Aber wir glauben schon, und das ist ja auch der Kern unseres Projekts, dass eben ja mit einer Community, mit einem Schwarm kuratierte Ausstellungen besser werden, weil sie eben aus verschiedenen Perspektiven sind und weil sie eben von den Leuten für die Leute auch sind und ja, eben dann also einfach auch gesellschaftlich vielleicht wieder relevanter sind. Ne? Also es ist, die Frage haben wir uns auch gestellt, was ist eine erfolgreich kuratierte Ausstellung? Ist das, wenn das eben qualitativ top-notch ist, irgendwie zwar hochwertig von der Auswahl, sind es die BesucherInnenzahlen oder ist es eben Outreach, dass Leute wirklich kommen und teilhaben und auch irgendwie vielleicht Fragen haben und diskutieren wollen, also dass man so Anstöße gibt, und das ist unserer Meinung nach schon ungemein wichtig. Genau, also deswegen würde ich sagen, man muss da seinen persönlichen Weg finden, und Schwarmkuration bedeutet auch nicht Anarchie, sagen wir immer. Also das heißt jetzt nicht, dass alle basisdemokratisch entscheiden müssen, weil wir haben auch gelernt, dass die Community das auch gar nicht unbedingt möchte. Es möchte ja auch nicht jeder wirklich die Verantwortung für so eine Ausstellung haben. Oder man fühlt sich dann irgendwie überfordert, weil man glaubt, man hat gar nicht die Expertise und die Person hat das jetzt x Jahre studiert, was soll ich denn dazu beitragen? Also man muss da schon eben seine Wege finden, wie man das Wissen da gut einbringen kann. Aber wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass eine Community der bessere Kurator ist oder so. Also das wollen wir ja auch nicht sagen.
Und in den, also das sind verschiedene Sachen angesprochen, was eine gute Ausstellung ausmachen kann. Und eine ist natürlich das Feedback von den Leuten, die es sich ansehen. Was habt ihr da so für Rückmeldungen bekommen? Also merkt man das, dass so eine Community-kuratierte Ausstellung auch anders wirkt?
Ja, würde ich schon sagen. Also das war besonders beim Zeppelin-Museum. Wie gesagt, also die hatten dann ja eben dieses Voting und natürlich zum einen die KünstlerInnen, aber zum anderen eben auch überhaupt die da involviert waren, die irgendwie ihre Stimme abgegeben haben. Die haben erzählt, dass die eigentlich noch nie so eine gut besuchte und lebendige Vernissage hatten, weil es eben dieses Commitment gab oder ne, dass man sich irgendwie identifizieren konnte. Also das würde ich auf jeden Fall sagen vom Feedback, und auch die KünstlerInnen untereinander, also dass die auch dann total freudig überrascht waren, wie die Werke, die sie aus den Open Call dann kannten, nebeneinander wirken und wie da eben dann auch nochmal so ein ganz neuer Eindruck entstehen kann.
Was ist denn dein persönliches Highlight? Also eine Ausstellung oder eine bestimmte Sache, wo du sagst, die ist bei uns entstanden und die hätte es vielleicht ohne diesen Prozess gar nicht gegeben?
Ah, gute Frage, da gibt es vieles. Ja, vielleicht, also was mir auch besonders Freude bereitet hat oder auch immer schon Thema für mich war, ist sind Ausstellungstexte, beziehungsweise wie schreibt man die und dass sie auch für jeden verständlich und sinnvoll sind. Und da haben wir auch eben im Rahmen von NextMuseum.io gemeinsam mit unserem digitalen Partner, der Hochschule Düsseldorf, eine App entwickelt. Und der Ausgangspunkt war eben, wie gesagt, Ausstellungstexte. Ja, die werden in der Regel vielleicht vom Kurator, von der Kuratorin geschrieben und dann gehen die durch gewisse Schleifen, aber oft sind sie dann vielleicht doch noch unverständlich oder haben eine bestimmte Sprache, die nicht jedem zugänglich ist. Und am Ende ist es ja auch eine Interpretation, eine ganz bestimmte Perspektive. Und das wollten wir eben aufbrechen, also diese Autorinnenschaft, und ganz verschiedene Perspektiven gegenüberstellen. Und das haben wir eben mit der App ArtChat erreicht, also AR groß, weil Augmented Reality. Und das war toll, als wir das dann in den Ausstellungen auch umgesetzt haben, wo eben auch schon ein Open Call von Next Museum IO lief. Im NRW-Forum war das subversives Design. Und da war es dann eben, man hatte die Ausstellungslabels mit Texten und dann QR-Codes daneben und konnte dann eben über die App das scannen, das Kunstwerk, und konnte in Augmented Reality seinen eigenen Text verfassen und gleichzeitig auch andere kommentieren. Also es ist dann eben so ein Austausch am Objekt entstanden, was normalerweise nicht passiert, würde ich sagen. Also das war schon ganz spannend. Also manche haben sich wirklich richtig Zeit genommen und lange Texte verfasst. Andere haben irgendwie nur cool hier oder was auch immer, wie das dann so ist bei so Kommentaren. Aber das war schon, fand ich wirklich spannend, weil dann im Raum so diese verschiedenen Meinungen und Perspektiven gewabert sind und eben auch das Tolle an AR, wenn man da keine Lust drauf hat, wenn man das gar nicht nutzen will und einfach die Werke an sich auf sich wirken lassen möchte, dann musst du es ja nicht nutzen. Es ist jetzt nicht irgendwie einen riesen LED-Screen, den man gar nicht übersehen kann, sondern es ist eine App, die ja die Realität erweitert, wie der Name schon sagt. Und das war auf jeden Fall auch ein Highlight für mich, also dieses Thema eben mit technischen Hilfsmitteln dann so anzugehen und zu behandeln.
Ich finde das Beispiel auch total cool, weil es ja auch über das hinausgeht, was wir jetzt bisher besprochen haben, also diese Kuration noch während der Ausstellung quasi weiterläuft und diese Teilhabe nicht nur im Vorhinein, sondern auch währenddessen dann ja noch irgendwie stattfindet.
Genau, richtig. Also weil, wie gesagt, uns ist es schon wichtig, dass das Gespräch vor der Ausstellung beginnt, aber in der Ausstellung soll es natürlich nicht aufhören. Und gleichzeitig ist es ja schon so, dass wir eher ein digitales Publikum haben jetzt bei Next Museum IO. Also wir sind eine digitale Plattform. Wir sind Institutionen in unterschiedlichen Städten. Also Marina und ich arbeiten ja auch hauptsächlich remote und mit unserer Community auch. Also ob wir uns jetzt bei Zoom, WonderMe, Teams, wo auch immer treffen, in der Regel ist es eben digital. Aber es gibt immer die Schnittstelle zum Analogen und es können natürlich auch digitale Ausstellungen entstehen, aber in der Regel sind das Ausstellungen vor Ort, wie eben hier bei uns im NRW-Forum. Und das ist natürlich auch immer ein Highlight, wenn man dann diese fertige Ausstellung, die man dann irgendwie digital diskutiert hat die ganze Zeit und die Werke online eingereicht gesehen hat und so weiter, wenn man dann das Ergebnis sieht vor Ort in real life sozusagen, ist das schon ziemlich genial.
Mhm. Du hast eben euren Digitalpartner angeschlossen von der Hochschule Düsseldorf. Was genau haben die für eine Rolle und wie läuft die Zusammenarbeit?
Genau, also das ist auch nochmal so eine Spezifikation von der Kulturstiftung des Bundes in diesem Förderrahmen, dass man den Verbund aus mindestens zwei Kulturinstitutionen hat und einen digitalen Partner. Das kann eine Agentur sein, aber oder eben wie bei uns im Fall eine Hochschule. Die Hochschule Düsseldorf, bei uns im Speziellen auch das Mirevi Lab, die sitzen an der Ackerstraße und haben eben den Schwerpunkt Mixed Reality and Visualization. Und die Idee ist, dass der digitale Partner mit seiner Digital-Expertise, die eben am Museum ja nicht in diesem Ausmaß vorhanden ist, einen über das ganze Projekt begleitet und konzeptuell beraten kann auch. Also das sind so die Dritten bei uns im Bunde. Und mit denen haben wir eben, wie gesagt, diese ArtChat-App entwickelt und im zweiten Projekt, also wir nennen das immer die Experimente, im zweiten Experiment haben wir eine WebXR-Anwendung entwickelt. Also das ist browserbasierte Augmented Reality, das heißt, da braucht man noch nicht mal die App mehr für. Und haben eben Objekte vom Kunstpalast und vom Museum Ulm 3D gescannt. Im Depot von den beiden Häusern und haben die dann eben in Augmented Reality umgesetzt. Und man kann sich jetzt im Prinzip den Jan Wellem auf den Wohnzimmertisch stellen oder die Designersessel sich draufsetzen. Also muss man aufpassen, dass man dann nicht auf den Hintern fällt. Aber genau, kann damit eben spielerisch arbeiten. Und das war unser zweites Projekt und das hat auch ziemlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Also darum geht's ja auch, den Leuten das irgendwie auf so eine spielerische Weise zugänglich zu machen und gleichzeitig eben auch zu forschen, weil WebXR ist noch kein Webstandard. Das heißt, das funktioniert noch nicht auf allen Endgeräten. Da ist eben gerade so ein World Wide Web Consortium heißt es, die sind gerade da dran, um das zu entwickeln, dass das ein Standard wird. Aber es ist gerade noch in Work in Progress. Aber wir wollten eben mal rausfinden, und das war eben gemeinsam mit einer Masterstudentin der Medieninformatik, Jana Borchert, die ihre Masterarbeit dazu geschrieben hat. Und deswegen sind wir auch drauf gekommen, muss ich auch sagen. Und da war es natürlich spannend zu sehen, wo stehen wir gerade? Ist das was, hat das Potenzial für Museen? Und genau, was kann man damit überhaupt machen? Und das war wirklich spannend. Und sie hat auch ganz toll zwei Beispiele gehabt. Zum einen die schöne Ulmerin, wo sie bei einer Reliquienbüste aus dem Museum Ulm eben, die schon etwas blass war um die Nase, also die eben ihre Farbfassung schon verloren hatte, hat sie die eben rekonstruiert über Beschreibungen, über Abbildungen und so weiter. Und man konnte dann über so einen Blender im Prinzip das über AR wieder herstellen. Also eben diese Farbe, genauso wie so eine Diamantkronenbesetzung. Und beim Kunstpalast war es ein Flügelaltar. Und hier ist es zum einen so, dass man den natürlich im Museum nicht einfach die ganze Zeit auf und zu klappen kann. darf man nicht. Und zum anderen eben die bemalten Außenflügel sind gar nicht bei uns im Kunstpalast, sondern in einem Museum in Dijon. Und sie hatte dann die tolle Idee, eben das zum einen zusammenzusetzen, also dass der wieder ganz ist, der Altar, und dass man beliebig eben auf und zu machen konnte und sich das von allen Seiten anschauen konnte. Und gleichzeitig hat sie noch den originalen Standort, das war natürlich dann eben ursprünglich in einer Kapelle und nicht in einem Museum, hat sie dann auch rekonstruieren können. Und das sind natürlich unglaublich tolle Sachen über Augmented Reality, die einen Mehrwert bringen und den das Museum bislang so ja gar nicht bieten konnte mit analogen Mitteln. Genau, also das war das zweite Experiment, und an dem dritten arbeiten wir gerade. Aber also die Hochschule ist da eben schon ein wichtiger Partner, gerade in den Digitalthemen für uns.
Okay, ich finde es mega spannend, dass ihr auch noch so zusätzliche Experimente habt. Also ich merke, ihr probiert ja echt super viele unterschiedliche Dinge aus.
Ja.
Haben diese Experimente denn auch eine Anbindung an die Plattform, oder ist es einfach parallel noch andere Fragen, die ihr euch stellt?
Genau, also generell muss man sagen, unsere Plattform hat eben diese drei Säulen, sagen wir immer. Also zum einen eben diese Sparenkurationen / Open Calls, Experimente und Veranstaltungen. Und die Experimente findet man auch bei uns auf der Website im Bereich Co-Creation. Da kann man sich die anschauen. Da sind die ausführlich beschrieben und eben auch den Link zu den Apps und so weiter. Und es ist auch so, also eine Vorgabe von der Kulturstiftung war auch, dass man möglichst Open Source arbeitet. Das heißt, dass man eben den Code und das Konzept und so weiter auch anderen zur Verfügung stellen kann und sollte. Und das möchten wir natürlich auch, weil wir haben eben diese tolle Förderung. Wir haben 4 Jahre im Förderprojekt, um eben alles Mögliche auszuprobieren, zu experimentieren und da auch gewisserweise eine Vorreiterrolle zu haben und gerade vielleicht kleineren und mittleren Häusern die Möglichkeit zu geben, daran anzuknüpfen und vielleicht auch Artchat im eigenen Haus zu implementieren. Und da muss man eben nicht von null anfangen, sondern wir haben dann eben schon dieses Paket, was wir eben auch sehr gerne weitergeben. Und genau, also wie gesagt, das ist schon auch auf der Plattform vertreten. Und wie gesagt, Artchat war jetzt eben auch in den Ausstellungen zu sehen bei uns. Also da gibt's dann auch nochmal die Anknüpfung. Und WebXR werden wir jetzt auch bald launchen. Also das ist schon, dass es da immer wieder diese Schnittstellen auch gibt. Aber du hast recht, also wir probieren viel aus. Und das ist auch ein absoluter Luxus, den wir aber auch eben produktiv nutzen wollen, auch für andere Häuser.
Das mit diesem Aspekt, dass andere das nachnutzen können und das auch dann noch über das eigene Projekt hinauswirkt, finde ich ja total wichtig. Mhm. Ist das denn schon passiert? Also ist eins dieses Experimente schon woanders angewandt worden?
Man muss sagen, das ist ja schon ein ziemlicher Prozess. Also es war jetzt für mich auch die erste App mit Artchat, und bis sie wirklich in beiden Stores ist und so, das ist ja wirklich ein Monsterprozess. Und dementsprechend hatten wir da auch verschiedene Phasen. Also erst haben wir es in den Häusern auf eigenen Leihgeräten getestet. Das heißt, es gab da noch gar keine App, sondern wir hatten das dann einfach dort installiert und dann nochmal angepasst und so. Da gab es dann eben verschiedene Schleifen, und bis es dann eben zum App-Launch kam. Wir sind jetzt gerade dabei, eben diese Dokumentation fertig zu machen und zur Verfügung zu stellen. Also auf GitHub, da gibt es ja eben so verschiedene Anbieter, womit auch viele Häuser schon arbeiten. Das heißt, also soweit sind wir noch nicht, aber es gibt auf jeden Fall auch schon Interessenten. Also das kann ich sagen. Ja.
Okay, also theoretisch könnte sich jetzt jemand aus Bielefeld bei euch melden und den Code bekommen und vielleicht auch ein paar Tipps oder Tutorials oder Workshops, um das bei sich umzusetzen, oder wie würde dann so die Zusammenarbeit laufen?
Genau, also da sind wir ja eh immer offen. Also das ist ja auch in unserem Interesse, dass wir da unterstützen können und helfen und so weiter. Also da werden wir auf jeden Fall ansprechbar, ja.
Was ist denn so dein Zwischenfazit? Das ist jetzt ja im Prinzip Halbzeit oder schon kurz nach Halbzeit von eurem Projekt. Mhm. Was ist so, ja, was würdest du bisher sagen? Was habt ihr schon erreicht?
Also ich würde sagen, Schwarmkuration, Fragezeichen würde ich beantworten mit ja, aber also das auf jeden Fall toll ist und wie gesagt, die Ausstellungen nochmal viel diversifizierter werden und das stärker öffnen können und so weiter. Aber man muss Zeit investieren auf jeden Fall und eben offen sein. Also man muss da Lust drauf haben, mit einer Community zu arbeiten und diese natürlich auch wertschätzen, ob das jetzt eben durch Namensnennung ist oder eben vielleicht auch ein kleines Honorar oder eben so Soft Payments wie freier Eintritt oder so und natürlich auch durch den Umgang miteinander. Also das ist super, super wichtig, weil wenn man keine Lust darauf hat und das eh nichts für einen ist, dann kann man es auch lassen. Also da die Zielgruppe haben wir auch jetzt noch gar nicht so ins Auge gefasst, also die man nicht überzeugen kann, da genau, lassen wir es auch einfach erstmal, weil man muss, wie gesagt, mit dem Herzen dabei sein, ganz wichtig. Ja, und ich glaube, wie gesagt, also, ne, es ist keine Anarchie, das heißt nicht, dass irgendwie jeder alles bestimmen kann, also es braucht schon Regeln, auf jeden Fall. Es braucht Regeln, es braucht eine klare Rollenverteilung. Was macht der Kurator, die Kuratorin? Welche Rollen gibt es in der Community? Was können sie machen? Was kriegen sie dafür? Also Transparenz ist da eben auch total entscheidend, würde ich sagen.
Das mit dem, was du gerade meintest, diejenigen, die da vielleicht nicht so den Anschluss haben oder sich dafür eh nicht interessieren, keine Lust drauf haben, die sind dann auch schwer zu erreichen. Meinst du damit die Museen oder die KuratorInnen, die diesen Prozess angehen müssen, oder auch sozusagen die Zielgruppe, die Community? Das ist da ja auch einfach Leute gibt, die man vielleicht als Museum nicht erreicht.
Genau, also in dem Fall meine ich jetzt die KuratorInnen, die vielleicht eher klassischer arbeiten, aber genauso kann man das auch auf die Community münzen. Genau, also wenn jemand keine Lust hat, sich zu beteiligen, dann zwingen wir den auch nicht. Ich meine, das ist ja alles freiwillig, das ist ein Angebot und das muss man ja nicht wahrnehmen. Genau.
Also ist das, ja, das ist immer so ein bisschen eine Frage, ne, ob und wie man mit solchen Prozessen auch diejenigen erreicht, die man nicht eh schon erreicht.
Mhm, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also es ist ja immer so die große Frage. Und wie gesagt, also alle Museen kämpfen um diese Zielgruppe der Digital Natives. Und das war jetzt eben unser Ansatz. Und man muss auch sagen, es ist jetzt nicht, dass alle bei uns irgendwie Ü25 sind oder so. Also wir haben doch dann eine größere Altersspanne, als wir zunächst dachten, was aber ja auch total in Ordnung ist. Also auch die dürfen natürlich bei uns partizipieren.
Okay, also das heißt, das Ziel, so junge Leute mehr zu erreichen, ist auf jeden Fall dann schon erreicht worden, wenn ich es richtig verstehe?
Ja, auf jeden Fall. Also es geht immer mehr natürlich, aber so gerade eben, wie gesagt, also Digital Natives, die irgendwie vor allem über digitale Tools kommunizieren, ob jetzt privat oder beruflich, die kann man damit dann schon ganz gut erreichen.
Und was ist dann mit Leuten, die vielleicht generell nicht so den Anschluss zur Kultur haben oder vielleicht sonst auch ja sozial bedingt keinen Zugang zu Museen haben oder ja, für die das einfach kein Ort ist, den sie auf dem Schirm haben, wo sie gerne hingehen?
Ja, das ist natürlich auch super schwierig. Also man spricht ja immer von den BesucherInnen und von den Nicht-BesucherInnen. Also wie erreicht man die? Und bei uns ist es ja so, dass wir diesen Schwerpunkt Art und Tech haben so ein bisschen, ne? Also wir haben ja auch viel Technologie im Fokus, ob wir mal irgendwie einen Talk zum Thema KI machen oder jetzt zuletzt auch hier im NRW-Forum das Metaverse Festival. Und das ist natürlich auch was, ein Thema, worüber man auch Leute kriegen kann oder auch allein mit unseren Ausstellungen jetzt aktuell eben die Street Art Ausstellung. das ist ja auch was, was vielleicht nicht die klassischen Museumsgänger anspricht, sondern auch mal Leute irgendwie, die vielleicht früher selbst gesprayt haben oder irgendwie Hip-Hop hören und irgendwie da so affin sind. Also auch im Kunstpalast, ich meine, wir hatten ja auch eine Ausstellung PS, ich liebe dich, zu Sportwagen der 50er bis 70er Jahre oder Mode und so. Also wir versuchen schon auch insgesamt an unseren Häusern gesellschaftsrelevante Themen aufzugreifen und diese zu bespielen und eben nicht nur eine monografische Ausstellung zu einem Künstler aus dem 19. Jahrhundert oder so. Ne? Also auf diese Weise kann man natürlich auch immer versuchen, die Leute zu erreichen. Und wenn ich jetzt einfach nochmal ein bisschen größer erzählen kann, wir haben auch ein Projekt, Dein Kunstpalast heißt das, wo eben explizit aus Stadtteilen, die vielleicht eher, wo man vielleicht sagen würde, weiß nicht, Problemviertel in Anführungszeichen oder was, die vielleicht eher kulturfern sind, die werden da explizit adressiert, angesprochen. Es werden auch Bands und so weiter eingeladen aus dem Viertel. Und die werden mit Shuttlebussen hier hingefahren, haben freien Eintritt und so. Also da gibt es auf jeden Fall auch Projekte, die das nochmal so ein bisschen stärker in den Fokus nehmen.
Genau, dann sind wir so ein bisschen schon bei dem Bezug zur Stadtgesellschaft, zum Ökosystem, was uns ja bei der Open Innovation City dann auch immer sehr interessiert. Was ist da so deine Vision für das Museum der Zukunft? Was für Potenziale stecken da drin für die Stadt der Zukunft?
Ja, also ich, wie gesagt, das Museum ist ja auch ein dritter Ort. Das heißt, also neben dem eigenen Zuhause und der Arbeit ein Ort, wo man sich aufhalten kann, wo man sich treffen kann, miteinander sprechen kann, also ein Ort der Gesellschaft, der lebendig ist, ne? Also wo es nicht eben nur tote Kunst gibt sozusagen, sondern Räume, wo man in Austausch tritt und die man eben, wie gesagt, auch aktiv mitgestalten kann. Und es gibt ja jetzt auch, wann ist hier rausgekommen, vor einem Monat ungefähr vom ICOM, also das ist ja der International Council of Museums. Die haben lange an einer Definition gearbeitet zum Museum und jetzt ist sie rausgekommen und da war ich echt happy, muss ich sagen, weil eben auch Museen eben als inklusive, zugängliche Orte beschrieben werden, vor allem auch mit der Teilhabe von Communities und das ist natürlich was bei uns auch total im Fokus steht und so stelle ich mir Museen eben, wie gesagt, auch vor, also dass sie von den Leuten mitgestaltet werden, dass sie digital sind, also dass es nicht nur vor Ort ist, sondern auch noch vierte Orte vielleicht im Metaverse dann ja geben kann, wo Leute die eben auch nutzen können und wie gesagt, ein Ort für alle, kurz gesagt.
Jetzt habt ihr noch 2 Jahre Zeit bei NextMuseum.io. Was möchtest du bis dahin noch schaffen? Was muss noch passieren?
Ja, wir haben sogar noch weniger Zeit. Also es rennt echt, also bis Ende 23 geht das Projekt, genau. Also es ist echt verrückt. Und was möchten wir noch schaffen? Also wir möchten verhindern, dass das Projekt einfach endet. Also es wäre natürlich toll, wenn es in irgendeiner Form weitergeht, beziehungsweise die Plattform noch weiter nutzbar ist, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man irgendwie jahrelang an etwas gearbeitet hat und das dann in so einer toten Website endet. Also es wäre toll, wenn sich das verstetigen könnte, an unseren Häusern wie an anderen. Also dass Sparenkooperation fester Bestandteil des Ausstellungsprozesses wird und dass wir ja noch beteiligt sind an dieser Plattform, aber vielleicht das auch noch in weitere Hände geben können. Also aktuell wird ja immer heiß über sogenannte DAOs, das sind dezentrale autonome Organisationen, diskutiert. Und da denken wir gerade sehr aktiv nach, wie wir diese Plattform eben überführen können und weiter lebensfähig machen. Also das ist auf jeden Fall ein zentraler Punkt für uns gerade. Und natürlich gibt es da auch noch viele Feinarbeiten. Wie kann man diesen Werkzeugkasten, den wir den Kuratorinnen anbieten, noch erweitern und noch einfacher machen, dass man wirklich an die Hand genommen wird, wenn man mit einer Community arbeitet und das für beide Seiten Spaß macht und genau einen Mehrwert hat.
Genau, zum Thema DAOs kann ich noch unsere Podcast-Folge mit Isabel Welpe empfehlen.
Ah ja, ja.
Mit ihr habe ich auch über DAOs gesprochen und wie das vielleicht auch Stadt-Communities verändern kann. Also mega spannendes Thema. Mm, super, dass ihr euch darüber auch Gedanken gemacht. Dann darfst du mir gerne noch zum Abschluss eine Frage mitgeben, die ich dann im nächsten Podcast der nächsten Person stelle.
Ja, also was mich dann, dann würde ich die Frage sozusagen weitergeben, also zum Museum der Zukunft. Frage an die Person, wenn man im Museum alles dürfte und alles möglich ist, es braucht keine Wände, man kann fliegen, springen, schwimmen, man kann körperlos sein, man kann Kunstwerke begehen. Was würdest du dir wünschen für ein Museum der Zukunft, wo wirklich alles möglich ist? Das würde mich interessieren, ja.
Schwimmen klingt klasse, da wäre ich dabei.
Ja, ich auch.
Super. Ja, dann sage ich Dankeschön, dass du heute da warst und uns von eurem spannenden Projekt berichtet hast. Ich bin gespannt, was man davon noch hören wird in nächster Zeit.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und schaut gerne auf unserer Seite, auf unserer Plattform vorbei, nextmuseum.io.
Sehr gerne. Und dann schaut auch gerne wieder bei uns beim Podcast vorbei und abonniert uns auf allen Kanälen, lasst uns Bewertungen da. Ich würde mich freuen und ansonsten bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Projekt Open Innovation City und den Projektpartnern der Fachhochschule des Mittelstands, der Founders Foundation, UWL Maschinenbau und dem Pioneers Club. Ein besonderer Dank gilt unserem Förderer, dem Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.